Ja, hallo, ich freue mich, zum ersten Nachgespräch eines Fokus begrüßen zu dürfen, diesmal in Audioform, wo es dann ein bisschen freier zugehen kann. Der Fokus, wer es nicht kennt, im Fokus, das ist das kleine Magazin, die Kommentarspalte der Volkshochschule Reutlingen, wie man sie auf YouTube sehen kann. Und bei mir sitzt unser eigentlich fleißigster Kommentator, Matthias Hofmann, Medienwissenschaftler. Zumindest teilweise würde ich jetzt mal sagen, aber voll rein mit der politischen Analyse und natürlich Historiker. Auch Schwerpunkt eigentlich der Osten schon in der Geschichtswissenschaft. Hallo Matthias.
Ja, hallo Timo, freut mich hier zu sein.
Ja, der Fokus, über den wir heute reden, ist die Folge 30, wo wir oder du dich mit Afrika ein bisschen auseinandergesetzt hast vor dem Hintergrund vom Putsch im Niger, aber auch den Unruhen in Mali und dem Problem der geschichtlichen Herleitung. Lass uns das nochmal hier vielleicht in Ruhe aufmachen. Also falls man es nicht weiß, der Fokus ist immer ein relativ knappes Format, normalerweise bis zu 10 Minuten. Hier haben wir vielleicht ein bisschen mehr Luft. Wir haben es schon angesprochen gehabt, in Afrika spielt die Vergangenheit immer eine ganz, ganz große Rolle, auch in der Staatsformation, in den Unruhen heutzutage, unter anderem auch im Niger, aber natürlich Dekolonialisierung korrekterweise, ehemalige Kolonialmächte. Was ist hier der Hintergrund? Was waren die Kolonialstaaten überhaupt? Beginnen wir vielleicht an der Stelle. Wer waren da die Akteure und wann war das? Das ist ja alles schon lange her.
Ja, also der Hauptpunkt der Kolonisation ist so Mitte des 19. Jahrhunderts. Man beginnt schon Anfang oder Ende des 18. Jahrhunderts, aber mit Maß halt ab Mitte des 19. Jahrhunderts, dass die Europäer anfangen, die Welt kolonialmäßig unter sich aufzuteilen. Und Afrika war natürlich als der schwarze Kontinent bekannt gewesen, wo eigentlich niemand ansonsten größere Interessen hatte. Und die Europäer nun hier begonnen haben, vor allem natürlich ihrer aufkommenden Wirtschaft, auch für ausreichende Rohstoffe zu sorgen. Und Rohstoffe, wissen wir alle, sind natürlich teuer in der Produktion. Und wenn man natürlich in Länder gehen kann, wo Rohstoffabbau günstiger ist, man weniger auf menschliche oder auf Menschenrechtssituationen in Rücksicht nehmen muss, ist es natürlich wesentlich günstiger. Das gilt
Gut,
damals wie
aber
heute.
ja, damals, das wollte ich gerade fragen, gilt das damals auch schon? Also zum einen, du formulierst das jetzt so, es war damals schon klar, dass Afrika in dem Fall wirklich als Lieferant oder als Freitankstelle, also die haben ja nicht freiwillig hergegeben, dienen sollte. Man geht dahin und holt sich die Rohstoffe. Und da ist ja eine Spiegelung zur früheren Kolonialisierung. Also ich erinnere mich an den Gewürzhandel zum Beispiel in den East Indies, East India Company, wo ja auch die Kolonialisierung damals begonnen hat, Niederlande und England, wo man hingegangen ist und die Gewürze geholt hat. Und du sagst, das war von Anfang an klar, dass Afrika genauso funktioniert.
Ja, was heißt genauso funktioniert? Man wusste natürlich schon, dass jedes Land über gewisse Rohstoffe verfügt. Man hat ja auch sehr früh, sobald man natürlich da auch wissenschaftliche Erkenntnisse hatte, was Geologie angegangen ist, natürlich Tests gemacht oder Forschungen aufgerufen, um zu sehen, welche Rohstoffe gibt es denn da überhaupt. Und man hat sich ja als die beiden führenden Kolonialmächte in Europa, Frankreich und Großbritannien, nicht nur irgendwelche kleinen Regionen rausgeschnitten aus Afrika, sondern man hat ja eigentlich relativ großflächig hier seine Ansprüche zur Geltung gebracht. Und was bei allen Kolonien eigentlich so üblich war, man ist nicht selber als Staat als erstes aufgetreten, mal ganz davon abgesehen von Spanien und Portugal, die das ab dem 16. Jahrhundert schon machen, teilweise ab dem 15. Jahrhundert. Sondern man ist hingegangen und hat quasi Handelsorganisationen nach vorne geschickt, die dann quasi Handelsabkommen mit irgendwelchen, nennen wir es mal Häuptlingen vor Ort, oder sagen wir mal, Häuptling ist eigentlich schon ein sehr rassistischer, belasteter Begriff, mit irgendwelchen Königen vor Ort beschlossen hatte, Abkommen hier eben getroffen hatte und dann erst im Nachklang sind die einzelnen Staaten dann hingegangen und haben dieses Gebiet quasi für sich in Anspruch genommen. Weil man natürlich erkannt hat, dass die gesellschaftliche Strukturen vor Ort jetzt nicht so beschaffen waren, dass man hier einen großartigen Krieg mit einem flächenmäßig großen Volk auszufechten hätte, sondern dass diese Regionen ja sehr stark untergliedert waren durch einzelne kleine Königreiche. Wie gesagt, heute wird das oftmals mit Häuptlingen bezeichnet, wobei ich, wie gesagt, sage, dass es ein sehr rassistischer, belasteter Begriff ist. Häuptling sagt ja schon ein bisschen was. Wir haben Könige und die haben Häuptlinge. Also die hatten auch Könige gehabt, nur wir haben sie eben nicht als Könige so wahrgenommen. Aber wie gesagt, die Strukturen waren eben sehr kleingliedrig gewesen, sodass man also hier keinen großen Staatskonflikt quasi vom Zaun gebrochen hat, wenn man als Kolonialmacht dorthin marschiert ist, sondern man hatte dann eben diesen kleinen Königen sich dann auseinandersetzen müssen. Und das war natürlich für die europäischen Mächte überhaupt kein Problem gewesen. Diese Handelskonzerne, die man vorher hingeschickt hat, haben natürlich auch schon so ein bisschen eruiert, was gibt es denn eigentlich vor Ort? Und man sieht natürlich auch sehr deutlich, was sind so die Produkte, die in Europa nachgefragt werden. Das sind natürlich die Edelmetalle, das ist natürlich Elfenbein, was ja im 19. Jahrhundert sich noch einen großen Furor in Europa erfreut hat. Und das waren natürlich auch Produkte wie Kaffee, Tee, Kakao und was es da sonst noch alles gegeben hat. Diese reine Rohstofflieferung, die wir vor allem für die Wirtschaft gebraucht haben, die sind dann erst in der Folge gekommen, wie man dann eben angefangen hat, mit Geologen die Länder zu erkunden. Es war natürlich auch ganz klar, wenn ich das Land groß genug bemesse, oder den Kolonialstaat groß genug bemesse, werde ich dort sicherlich auch Lagerstätten finden für Produkte oder für Rohstoffe, die ich in Europa zu diesem Zeitpunkt brauchen konnte. Also Erze natürlich und vor allem natürlich auch Kohle.
Und dadurch ist im Grunde genommen das alles im Vorfeld bereits aufgeteilt worden. In welchem Zeitraum war diese, nennen wir es jetzt mal Erstkolonialisierung, wenn du das einordnen müsstest auf Afrika?
Also die Erstkolonialisierung geht eigentlich los im 15. Jahrhundert mit Heinrich dem Seefahrer, der einen Westweg nach Indien sucht. Als portugiesischer König, nicht Königssohn, er war nicht eben als König vorgesehen gewesen, aber er hat sich die Aufgabe genommen, den Westweg nach Indien zu finden. Also erleben wir so langsam im 15. Jahrhundert, dass man eben diese westafrikanische Küste erforscht, um dann endlich mal den Durchbruch quasi zu finden, um nach Indien dann letztendlich gelangen zu können. Die Portugiesen fangen dann eben an den einzelnen Flüsse aufwärts zu fahren, bis man eben Süßwasser schmeckt. Dann weiß man, dass es ein Fluss ist und eben keine Meerenge. Und man baut dann an den verschiedenen Anlandungsstellen kleine Stationen auf, wo sich dann auch die Schiffe, die westafrikanische Küste hinuntersegeln, dann auch mit Wasser und Lebensmitteln versorgen können. Das ist so die erste Kolonisation, die wir in Afrika hier also erleben. Dieses Zeitalter der Portugiesen oder das Engagement der Portugiesen ist eigentlich immer nur auf die Küstenregion beschränkt gewesen. Sie sind niemals großartig in das Landesinnere hineingegangen. Die Briten kommen dann im Laufe des 16. und des 17. Jahrhunderts dazu, wobei allerdings auch bei den Briten anfänglich das Interesse an Afrika nur an Hafenanlagen beruht, wo man eben die Flotten, die Richtung Osten weiter unterwegs sind, nachdem man den Weg nach Osten gefunden hatte, eben aufnehmen können von Wasser und Lebensmitteln. Am Horn von Afrika sind sie, Entschuldigung, am, 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 am heißt am Kaphorn sind sie natürlich. Allerdings gab es damals seitens der britischen Königshaus noch kein größeres Interesse, hier also größere Kolonien zu generieren. Wie sagt man, war mit Masse auf den Osten da eben fokussiert
Also
gewesen.
Landnahmeinteresse gab es noch keine.
Noch keine. Also diese Landnahmeinteresse, die setzt mit Masse eigentlich erst im 19. Jahrhundert ein. Was Afrika angeht. Wie gesagt, im indischen Raum, wie gesagt, im ostasiatischen Raum war man da schon etwas früher. Da kannte man noch aus Zeiten des Mittelalters und der frühen Neuzeit eben die wichtigen Handelsgüter, die man in Europa großartig nachgefragt hat. Aber Afrika war weitestgehend immer noch, wie man das damals so schön gesagt, der schwarze, unbekannte Kontinent gewesen. Und wir erleben ja dann auch erst im Laufe des Mitte des 19. Jahrhunderts die größeren Expeditionen, die also diese weißen Flecken auf der afrikanischen Karte endlich beenden sollten, die also mit Leben zu füllen, die großen Afrika-Forscher, die also von Ost nach West, von Süd nach Nord ziehen, die Nilquellen entdecken und, das passiert alles im Laufe des 19. Jahrhunderts. Und da wird natürlich dann auch erkannt, was Rohstoff oder welche wichtigen Rohstoffe es mit Masse noch in Afrika zu erlangen möglich sein könnte. Und natürlich die aufkommenden Industrien in Europa haben natürlich einen unstillbaren Hunger, was Rohstoffe jeglicher Art angeht. Also man bewegt sich weg von den klassischen Produkten, Tee, Kaffee, ich sagte es vorhin schon, sondern jetzt geht es prinzipiell um Kohle, es geht um Erze, die man
Es
eben
deckt sich
Europa braucht.
auch von der Zeit her mit der Industrialisierung
Ja,
natürlich in
natürlich.
Europa. Also wir
Ja,
haben hier
natürlich
einen anderen Rohstoffbedarf.
die Nachfrage ist natürlich eine andere geworden. Und wie gesagt, die afrikanischen Kleinkönigreiche waren jetzt kein ernstzunehmender Gegner irgendwelcher europäischen Interessen gewesen, die ihnen hätten großartig Widerstand leisten können. dazu waren sie zu unorganisiert gewesen, würden wir aus unserer Perspektive sagen. Dieses Denken, ein großes Reich zu generieren, das eine Verwaltung unterstellt wird, das gab es in Afrika zu diesem Zeitpunkt eben nicht in dem Maßstab, wie die Europäer das eben zeitgleich getan haben. Und demzufolge war mit einem größeren Widerstand hier einfach nicht zu rechnen. Und die Europäer haben natürlich einen Vorteil, was ihre Armeen, was die Ausrüstung ihrer Armeen angeht, gegenüber fast allen Ländern, die es auf der Welt oder allen Regionen, besser gesagt, in der Welt gegeben hat.
Kann man das an einen bestimmten Punkt anhängen, um hier noch ein Datum anzufügen? Wann war so die erste, sagen wir mal, militärische Landnahme jenseits dieses kommerzielleren Erschließen des Kontinents?
Da muss ich passen. Ja. Das weiß ich so ad hoc nicht.
Aber wenn wir die großen Player jetzt so angucken damals, also du hast schon gesagt natürlich Großbritannien, aber auch natürlich Frankreich, und wenn wir jetzt auch spezifisch so in Richtung Nordafrika, Westafrika gucken, wo es ja im Moment auch noch alles sehr spürbar ist, natürlich auch die Franzosen ganz stark. Weißt du ein bisschen, wie das da zustande ging?
Ja, die Franzosen, wie gesagt, haben mit Großbritannien, ja, sagen wir mal, schon seit Jahrhunderten einen massiven Gegensatz. Und dieser Gegensatz, wenn die Briten irgendwo große Kolonien für sich requiriert haben, dann konnten die Franzosen da nicht hinterher sein, also nicht danach stehen. Also hat man ebenfalls versucht, hier eben größere Kolonialgebiete sich einzuverleiben.
Also ein Länderwettkampf.
Also ein Länderwettkampf, also ja. Das ist letztlich ein Kampf darum, wer ist die größte Macht in Europa. Und die eine Diskussion war eben, eine europäische Großmacht zu sein. Da schaltet sich dann irgendwann das Deutsche Reich mit auf. Das andere ist natürlich, nicht nur eine europäische Großmacht zu sein, das war vor allem Wilhelm II. Ein großes Anliegen, sondern eine Weltmacht. Und wenn man Weltmacht sein wollte, dann musste man eben auch Kolonien haben. Deswegen, wir kommen relativ spät zu Kolonien. Das Deutsche Reich fängt erst 1884 an, hier Kolonien zu erwerben. Da sind der Großteil der Welt schon aufgeteilt gewesen. Aber davor, wie gesagt, es war natürlich, wenn ich Weltmacht sein wollte, dann musste ich eben über Kolonien verfügen. Da haben wir eben schon im Vorlauf einen Wettkampf gehabt zwischen Großbritannien und Frankreich. Und diese Diskrepanz zwischen Großbritannien und Frankreich besteht bis zum heutigen Tag.
Zynisch gesprochen an der Stelle, also zum einen klar, es ist jetzt alles kontextualisiert durch die Linse der damaligen Zeit. Wir reden von Kolonialmächten, die sich dadurch natürlich ausgedrückt haben, dass sie koloniales Land nehmen. Aber so wie du vorher beschrieben hast, wenn die kommerzielle Seite vorgängig war, zynisch gesagt, ist die Landnahme hier nur ein Effekt dieses Hungers auf Rohstoffe, auf Gewürze, auf Tee, ja, auf Kaffee. Und daraus entsteht eigentlich ein Länderwettkampf. Ja. Die eine Partei hat wirtschaftlich einen Vorzug gehabt, den Vorteil, dass sie Zugriff hat auf eine Kolonie, wo sie Rohstoff bekommen. Also musste die andere Seite im Sinne einer ganz europäischen Wirtschaft, also quasi für den Morgenkaffee, ganz böse gesprochen, nachziehen, klar, um da mithalten zu können.
Ja, klar.
Also ein Umkippen des Kommerz ins militärische Regelrecht.
Ja, das Militärische spielt eine Rolle, wobei man natürlich auch mal sagen muss, die einzelnen Armeen, die Kolonien vor Ort aufstellen, haben mit Masse Einheimische als Soldaten gehabt. Nur das Offizierskorps kam jeweils aus den betreffenden Mutterländern heraus. Dann noch der ein oder andere Feldwebel. Die Mannschaften dieser Armeen bilden ausnehmlich die Einheimischen vor Ort. Und es ist auch sehr interessant hier zu erkennen, wie gut das funktioniert hat. Also wir erleben jetzt nicht im größeren Stil, dass sich die Mannschaften, die wie gesagt aus der Region entstammt sind, hier großartig gegen die eigenen Offiziere stellen, was von der Masse her ja sehr, sehr einfache Sache gewesen wäre, sondern sie machen genau das, was man ihnen ansagt. Und das ist natürlich ein großer Vorteil für die Europäer. Also es gibt den ein oder anderen Aufstand in den Ländern. Allerdings jetzt ein Aufstand der eigenen soldatischen Kräfte, die man ja selber ausgebildet hat, das kann man so nicht erkennen. Also diese Fähigkeiten, die sie erlernt haben bei den Europäern, nutzen sie, zumindest was diesen Zeitraum angeht, eben nicht gegen die kolonialen Mächte.
Ganz kurz an der Stelle nahezu ein Exkurs, aber die Frage reizt jetzt natürlich, was konnten wir diesen Leuten anbieten, dass sie im Grunde genommen da als Soldaten für eine Sache einstehen, die nicht die eigene ist? Also im ersten Moment zumindest jetzt mal.
Das ist eine sehr moderne Frage, die du mir stellst. Und das ist immer das Problem, was ich oftmals in den Diskussionen erlebe. Wir setzen immer voraus, dass die Menschen schon immer so gedacht haben, wie wir heute denken. Und das ist natürlich ein großer Fehler. Man kann ja nur das denken, was man quasi schon mal durch eine Art von Bildung erlernt hat. Und wenn es da eben keine Bildung gibt in der Richtung hin, ich bin ein eigenständiges Individuum, ich habe Rechte, ich habe Pflichten, wie soll das funktionieren? Wir haben ja auch in den europäischen Gesellschaften, eigentlich bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, das individuelle Denken noch nicht so wirklich umgesetzt gehabt. Wir erleben so den großen Bruch in der europäischen Politik 1848. Diese Revolution, die wir im Deutschen Reich erleben, mit dem Paulskirchenparlament als Folge, ist ja kein rein deutsches Phänomen, das passiert in ganz Europa. Das heißt, jetzt sind die Menschen so weit, dass sie aufgrund ihrer Bildung, die sie genossen haben, auch für sich einfordern, an Staatsentscheidungen beteiligt zu werden. Und diese ganze Entwicklung, die zu 1848 geführt hat, gab es in Afrika nicht. Das heißt, auf Grundlage von welchem Wissen sollen denn diese afrikanischen einzelnen ethnischen Völker jetzt anfangen, für sich hier irgendwas einzufordern? Diese Denke gibt es gar nicht. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ich kann immer nur das denken, was ich irgendwann mal erlernt habe. Und wenn ich erlernt habe, dann auch selber in der Lage zu sein, Rückschlüsse zu ziehen, dann kann ich natürlich auch eine politische Veränderung herbeibringen, herbeifordern. Wenn ich das aber niemals gelernt habe, woher soll denn dieses Gedankengut kommen? Und diese ganzen afrikanischen Ethnien waren natürlich in Monarchien gegliedert gewesen, in Königsherrschaften, wo einer an der Spitze gestanden ist und das hat das getan, was der eben wollte. So wie es lange Zeit in Europa eben auch der Fall war. Ja, das ist der Vor- und Nachteil eines Bildungssystems.
Also im Grunde genommen konnte die Kolonialmacht herkommen, wechselt den König mehr oder weniger aus, gibt einen Befehl und er wird durchgeführt werden.
Läuft mit Masse so. Und dann müssen sie natürlich mit einer äußersten Brutalität vorgehen. Das haben die Europäer natürlich auch gemacht. Kam es zu Widerstand, in welcher Art auch immer, da wurde dort ein Exempel statuiert. Und man hat eben, wie wir das ja auch bei dem Herero-Aufstand erleben, bei den Deutschen, die hat man halt in die Wüste geschickt. Knapp 1 Million Menschen. Die sind halt dort verreckt. Da hat man überhaupt keine Probleme gehabt. Auch der Europäer sieht sich ja selber. Vielleicht als die Krönung der Schöpfung, vielleicht etwas übertrieben, aber ich kann Ihnen nun mal den guten Rat geben: Nehmen Sie ein Atlas oder ein geografisches Handbuch aus der Wende vom 19. auf das 20. Jahrhundert und lesen Sie da einfach mal die Passagen, wie diese afrikanischen Völker beschrieben werden. Allein in der Wahl der Worte, auch die Verwendung von rassistischen und belegten Begriffen wie Häuptling, zeigt also sehr deutlich, was wir von diesen Menschen gehalten haben. Wir haben sie eben nicht auf Augenhöhe betrachtet. Es waren für uns wahrscheinlich noch nicht mal mit Masse Menschen gewesen, wenn ich
Genau,
das so
auch
bös
das belegt
formulieren darf.
natürlich, dass oftmals die Menschheit oder Menschlichkeit auch abgesprochen wurde.
Ja, klar.
Gilt übrigens rund um die Welt, Australien, dasselbe etc. pp.
Selbstverständlich.
Dann nach diesem sehr erschreckenden Exkurs ans andere Ende. Was passiert, als diese Kolonien zerbrechen? Zum einen, wie kommt es dazu, dass diese Macht verschwindet? Zum anderen, was passiert mit Afrika, nachdem diese doch immerhin wahrscheinlich fast 100 Jahre geltenden Mächte ungefähr, wahrscheinlich oftmals noch länger, wenn wir über die kommerzielle Kolonialisierung reden, wenn die das Land auf einmal verlassen, was passiert dann? Also eins nochmal an, wo ist erstmal the downfall of colonialism? Was ist da passiert, dass die Staaten sich zurückziehen?
Also der erste Knackpunkt war ja, als Woodrow Wilson, der damalige amerikanische Präsident, 1918 im Januar schon formuliert hatte, das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und dabei ging es Woodrow Wilson weniger um das Selbstbestimmungsrecht der Völker wohl in Europa, sondern wesentlich die Völker, die eben durch Kolonialherrschaft unterdrückt waren. Vielleicht als kurze Randbemerkung eine sehr interessante Einlassung des amerikanischen Präsidenten. Warum fordert er das quasi, Kolonien zu entlassen? Zum einfachen Grund, die Amerikaner haben keine Kolonien in Afrika. Und das ist so ein amerikanisches Credo in der Außenpolitik, ist bis zum heutigen Tag eigentlich gültig, wo die Amerikaner gerne etwas einfordern von der Weltgemeinschaft, das sie kein Geld kostet. Wo sie groß dann aus der Kurve rauskommen, was sie für tolle Akteure sind, was sie aber dann gar nicht betrifft. Das müssen dann andere machen. Und die Bereitschaft der europäischen Kolonialmächte Großbritannien und Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg die Kolonien in Unabhängigkeit zu entlassen, hat nicht stattgefunden. Die einzigen, die also die Kolonien abgeben mussten, waren die Verliererstaaten des Ersten Weltkrieges. Und die Kolonien sind auch nicht in Unabhängigkeit entlassen worden, sondern eben dann unter Großbritannien und Frankreich, in Teilen auch von Belgien, übernommen worden. Also nichts mit Unabhängigkeit. Was wohl der Knackpunkt war, war nach dem Zweiten Weltkrieg, die gesellschaftliche Situation allgemein hatte sich grundlegend verändert gehabt. Und die Kolonien, hat man auch festgestellt, haben immer mehr Geld beansprucht. Also die Finanzierung dieser Kolonien ist immer teurer geworden. Also die Grundidee, eine Kolonie zu haben, die man dann quasi wirtschaftlich ausbeuten kann und dadurch die eigene Wirtschaft hochhalten kann, hat nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr ganz so funktioniert. Natürlich unter dem Hintergrund, dass die meisten europäischen Staaten sowieso alle pleite waren. Dieser Marshallplan, der ja immer wieder bei uns auch eine wichtige Rolle gespielt hat, war ja kein Programm der Amerikaner für die Deutschen. Das war ein Programm der Amerikaner für ganz Europa. Das meiste Geld haben die Briten bekommen, dann haben die Franzosen Geld bekommen, dann die Italiener. Deutschland steht auf Platz 4, danach kommen die Benelux-Staaten. Also Europa war am Ende gewesen. Und in dieser Zeit, wo man wirtschaftlich im Wiederaufbau ist, wo man wirklich kein Geld für irgendetwas zusätzliches hat, werden natürlich Kolonien über die Maßen teuer. Also fängt man jetzt verstärkt an, diese Kolonien nach und nach in die Unabhängigkeit zu entlassen. Also es ist wirklich so, Ende des Zweiten Weltkrieges beginnen, setzt das also ein. Die Briten geben ihre Kolonie in Indien auf, 1947. Und dann so in der Folge kommen also viele afrikanische Staaten dazu. Das geht so bis in die 1970er Jahre hinein. Weil das eben ein Kostenfaktor geworden ist. Und die Europäer sind nicht mehr willens, so viel Geld in diese afrikanischen Staaten hinein zu investieren. Vor allem, dass man jetzt natürlich Kolonien seitens der Europäer und auch der Weltgemeinschaft im Allgemeinen, der Industriemächte, sehr, sehr viel kritischer gesehen hat als noch zu Zeiten vor dem Zweiten Weltkrieg. Und man hat natürlich gesagt, also das Geld, was wir da quasi in diesen Kolonien, das uns also nicht mehr den Ertrag bringt, wie es so damals der Fall war, hinein investieren, fehlt uns in Europa. Und wir haben selber nach dem Zweiten Weltkrieg nichts mehr. Und dann noch Geld zusätzlich auszugeben, das war auch gesellschaftlich nicht mehr durchführbar gewesen. Sagt Menschenrechte, die man zwar 1945 schon formuliert hatte in der UN, also schon vorher formuliert, jetzt sind es aber international geworden, der UN-Charta, waren da, glaube ich, nicht so der wahnsinnige ausschlaggebende Punkt gewesen. Das ist etwas, mit dem man sehr schön Politik machen kann. Aber die wirklichen Interessen, die Kolonien in Unabhängigkeit zu entlassen, waren wahrscheinlich wirtschaftlicher Natur gewesen. Es hat zu viel Geld gekostet. Die Belgier haben wir zum Beispiel den Kongo in die Unabhängigkeit entlassen. Wenn man sich mal auch die Größenverhältnisse anschaut, wie groß ist Belgien, wie groß ist der Kongo, da steht ja ein kleines Missverhältnis. War natürlich klar, Belgien kann das nicht mehr finanzieren. Belgien hat erst davon gesprochen, wir werden eine 20-jährige Übergangsfrist machen. Das haben die ganz schnell geändert, weil das ist nicht finanzierbar. Man hat das dann in Strukturen überlassen. Man hat halt irgendeinen Potentaten vor Ort, mit dem man ganz gut konnte. Den hat man zum neuen Präsidenten gekürt, hat ihn noch ein bisschen Waffen dort gelassen und dann waren die weitestgehend auf sich selber gestellt. Das war mit Masse ein wirtschaftlicher Hintergrund gewesen, warum diese Kolonien die Unabhängigkeit entlassen worden sind. Man hat ihnen aber keine Struktur gegeben. Etwas, wenn sie ein...
Genau, ganz kurz an der Stelle, bevor wir direkt in die Zeit nachgehen, du hast gerade Belgien und den Kongo bereits erwähnt. Wie darf man sich das vorstellen? Du sagst hier jetzt, oder du verwendest einfach, einen Staat in die Unabhängigkeit entlassen. Wie darf ich mir sowas vorstellen? Stehen die Kolonialmächte eines Tages einfach auf und sind so, tschüss, wir gehen? Was ist hier passiert?
Also wie gesagt, ich habe auf der einen Seite diesen gesellschaftlichen Druck der Heimatländer schon gesagt, es ist ein teurer Spaß. Zum anderen hat natürlich jetzt auch verstärkt in diesen einzelnen Kolonien ein politisches Denken eingesetzt. Wenn das auch immer nur von einer sehr, sehr kleinen Schicht war, und das war mit Masse die Oberschicht gewesen, weil der Rest hat keinen Bildungshintergrund, weil die Kolonialmächte sich eigentlich weitestgehend nicht um eine Bildung der vor Ort lebenden Gesellschaft eingesetzt haben.
Ja, wäre ja fast kontraproduktiv.
Wäre kontraproduktiv. Also genau. Man braucht ein gewisses Personal, um eben diese Bodenschätze ausbeuten zu können, aber darüber hinaus braucht man
eben keine Bildung. Ich möchte an der Stelle noch mal ganz kurz dran erinnern, wir reden hier natürlich tatsächlich kontextuell durch diese Linse der damaligen Zeit.
Ja, natürlich, also selbstverständlich. Das ist ja ganz
und ich bitte auch nochmal hier ganz, ganz arg den Zynismus zu bemerken, den wir damals als Kolonialmächte in die Welt getragen haben.
Ja, es ist natürlich ganz klar. Also wie gesagt, das Problem sehe ich oftmals in der Geschichte, dass wir gerne dazu neigen, Geschichte aus der heutigen Perspektive zu beurteilen. Aber Geschichte darf man immer nur aus der Geschichte heraus beurteilen. Was war den Menschen an Wissen vorhanden gewesen? Was war bei den Menschen an Wissen vorhanden? Aufgrund dieses Wissens treffen sie Entscheidungen. die wir natürlich heute mit Fug und Recht in vielen Bereichen kritisieren. Aber die Menschen hatten weder das Wissen darum, noch das Interesse, sich mit solchen Themen überhaupt zu beschäftigen. Mhm. Wie gesagt, bei den kolonialen Bildungen, man macht Grenzziehung mit einem Lineal, da ist es nicht interessant, welche Ethnien ich zerschneide. Man hat sich auch keinen Kopf darüber gemacht, ob das irgendwelche Resultate oder irgendwelche Nachwirkungen nach sich zieht. Das war halt einfach so. Nochmal, man hat die ja nicht wirklich als Menschen wahrgenommen. Wir als die Krönung der Schöpfung, benutze ich das Wort, was ich vorhin nicht machen wollte, haben uns einfach das Recht herausgenommen. Weil die anderen haben keine Rechte, weil wir achten sie eben nicht auf Augenhöhe. Ein Problem, was wir heute teilweise seitens der europäischen Außenpolitik auch noch oftmals machen, dass wir immer noch glauben, wir erzählen der Welt, wie es funktioniert und müssen dann immer wieder feststellen, dass die Welt das eigentlich schon sehr gut ohne uns weiß. Immer ein sehr überraschender Moment in der europäischen Außenpolitik. Bin ich immer wieder überrascht darüber.
Ja, aber zurück nochmal zum Ende einer Kolonie. Du sagst es, es regt sich dann aber doch ein gewisses politisches Wissen an, eine politische Empfindsamkeit in diesen Ländern, Staaten, wie immer.
Also wir können eigentlich mit der erfolgreichen Revolution in Russland, der späten Sowjetunion, erkennen wir dann so ab den 1920er Jahren, dass diese Sowjetunion doch sehr interessiert daran ist, Menschen über ihre sozialistischen, kommunistischen Rechte aufzuklären. Also wir erleben einen sehr intensiven Einflussnahme in diesen Ländern. Nicht nur die Russland eben sehr nahe stehen oder der Sowjetunion sehr nahe stehen, wie Afghanistan, da machen sie es ja sehr intensiv auch. Das erkennen wir auch in Pakistan, wir erkennen es eben auch in Afrika. Und es sind vor allem kommunistische Ideen, die dann natürlich auch den Kolonialmächten zusätzlich das Leben noch erschweren, indem man hier irgendwelches Gedankengut einfach sieht. Wobei man natürlich hier das Problem hat, nochmal, diejenigen, die in diesen afrikanischen Staaten dann über Bildung verfügt haben, ist nur eine ganz, ganz kleine Oberschicht. Auch diesen Erstkommunisten quasi in diesen afrikanischen Staaten gelingt es natürlich, wenn man es jetzt mal provokant formulieren möchte, genauso einfach wie damals den Kolonialmächten, hier große Menschenmengen um sich herum zu scharen, weil die meisten Menschen eben über keinerlei Bildung verfügen. Es ist dann immer wieder ein Wunsch gewesen, allgemeine Bildungssysteme einzuführen, die dann allerdings von den jeweiligen Potentaten, die dann die Macht übernommen haben, nur sehr halbherzig, wenn überhaupt, verfolgt worden sind. Und das ist auch eines der großen Probleme, die diese Staaten bis zum heutigen Tag haben, dass wir eben nicht in allen diesen afrikanischen Staaten umgesetzte Bildungssysteme haben. Vor allem umgesetztes Bildungssystem heißt für beiderlei Geschlecht. Egal, was man eben verdient, dass dieses Bildungssystem in allen gesellschaftlichen Schichten auch
greifen kann. Also im Sinne eines Grundbildungssystems
quasi. Ein Grundbildungssystem, genau. Ja.
Und damit ist man dann jetzt tatsächlich in dieser postkolonialen Phase, also wir sind ja immer noch hart am Aufarbeiten des Kolonialismus und von daher auch immer noch postkoloniale Phase. Wir haben also ein Vakuum, das entsteht, nachdem die Kolonialmächte abziehen. Die Länder sind quasi bereits haben ein politisches Bewusstsein, ein erwachendes politisches Bewusstsein. Was passiert jetzt also mit diesem Vakuum, mit diesem frei gewordenen Raum?
Ja, wie gesagt, dieser frei gewordene Raum wird von den jeweiligen Potentaten versucht zu besetzen, indem sie sich natürlich sehr schnell eine eigene Gefolgschaft aufbauen. Auch die ehemaligen Kolonialmächte sind natürlich daran interessiert, dass die von ihnen eingesetzten Potentaten das möglichst lange machen und die dann auch dementsprechend unterstützt werden. Wie gesagt, der Kalte Krieg sorgt natürlich übrigens noch dafür, hier eben diese Vorgaben zu unterstützen oder auch zu konterkarikieren. Das heißt, wenn irgendwo eine konservative Regierung eingesetzt war, dann haben die USA da ganz gerne unterstützt und die Rebellen sind dann von der Sowjetunion unterstützt. War es eher ein kommunistisch angehauchtes Regime, sind sie von der Sowjetunion unterstützt werden und die Amerikaner haben eben die Rebellen unterstützt. Gleiches Spielchen, was wir in Südamerika erleben nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie gesagt, man ist auch nicht wirklich in den 50er, 60er oder 70er Jahren bereit, diese Staaten quasi auf eine gute Basis zu stellen, um dort ähnliche Situationen gesellschaftlicher Natur herbeizuführen, wie sie in Europa oder sagen wir in der gesamten industriellen Welt gang und gäbe sind. Man sieht es ja teilweise heute noch, wenn europäische Staaten Entwicklungshilfe Gelder in die diversen Länder schicken, wird es mal, sagen wir mal, zumindest nicht massiv verfolgt, wenn auch von diesen Geldern als erstes mal der jeweilige Potentat für sich und seine Entourage ein gewisses Geld davon abzweigt, mit einem weiteren Teil des Geldes, dem meistens größeren Teil des Geldes, geht er dann nach Europa auf große Einkaufstour, vornehmlich bei Mirage, Krauss Maffei, Rheinmetall und wie sie alle heißen, da mal vorbeizuschauen. Und das, was an Geld noch übrig bleibt, das geht dann in die Entwicklungshilfe. Und da das von den europäischen Staaten jetzt nicht großartig seitens der Politik kritisiert wird oder dass man dagegen massiv vorgeht, muss man das wohl so erkennen, dass das ja nicht ganz ungewollt ist. Manche sprechen sogar davon, dass es hier quasi eine finanzielle Spitze für europäische Waffenschmieden sein könnte.
Auch eine düstere Formulierung hier, aber. Und
Ja.
damit landen wir eigentlich in einem Staat, und wir haben es ja angekündigt, dass wir den Bogen spannen zur jetzigen Situation, der in den letzten Jahren ja eigentlich nur durch politische Unruhen gekennzeichnet war. Also in Afrika, von ganz Südafrika, was ja klassische Spannungssituation war, auch über die ganze Apartheid und dann natürlich bis heute, über Kongo, Mali. In der Mitte, jetzt den Niger im Westen, aber natürlich auch im Norden, wenn wir die Revolutionen in Tunesien bis rüber nach Ägypten sehen, sind ja diese Spuren noch vorhanden. Wo würdest du dann heutzutage aktiv, würde ich jetzt mal genau aus dieser Woche aus Nachrichten, nehmen wir den Niger, nehmen wir Mali, wo würdest du jetzt den Bogen zurück zu dieser Kolonialisierung noch spannen?
Naja, den Bogen zur Kolonisierung kann man ganz einfach spannen. Die Staaten sind immer noch in der, ja, territorialen Ausdehnung, wie sie die Kolonialmächte vor vielen, vielen Jahrzehnten, vor über 150 Jahren kreiert haben. Und damit natürlich die Probleme in keinster Weise angegangen sind. Es ist natürlich auch schwierig, wenn wir heute sagen, Selbstbestimmungsrecht der Völker, könnte man so davon ableiten, dass jede einzelne Ethnie quasi das Recht hätte auf einen eigenen Staat. Das wissen wir allerdings auch heute, das wird so nicht funktionieren. Weil es geht ja nicht nur um die Freiheit des Einzelnen. Ich weiß, ich wage mich hier auf sehr dünnes Eis. Aber es muss ja letztendlich auch die Möglichkeit bestehen, dass diese einzelnen entstehenden Staaten sich selber irgendwann finanzieren können. Weil jetzt nur quasi sagen, ich habe eine Ethnie, ich habe das Recht, einen eigenen Staat zu bilden, schön und gut. Und wie willst du deinen eigenen Staat finanzieren? Weil zu sagen, ja gut, liebe internationale Staatengemeinschaft, ich bin jetzt ein eigener Staat, finanziert mich mal, kann man so sagen, wird bloß nicht auf große Gegenliebe stoßen. Das muss uns auch klar sein. Also ich muss auch irgendwo eine wirtschaftliche Grundlage hier haben, wo ich sagen kann, ich werde es nicht sofort meinen Staat finanzieren können, aber auf sich gesehen, wird es doch eine Finanzierung möglich sein.
Aber für postkolonial gedacht, eine Dekolonialisierung, eine Aufarbeitung wäre eigentlich ein Neudenken der Landesvergabe nötig. Also, dass man, so wie du vorher so schön gesagt hast, damals wurden die Länder mit dem Lineal eingetrennt, Ethnien wurden zerschnitten. Und das müsste jetzt eigentlich aufgearbeitet werden. Man müsste fragen, was daran korrekt war. Du hast jetzt gerade schon gesagt, natürlich gibt es auch das Problem, was immer man kreiert, muss Bestand haben können. Sonst ist es ja eigentlich ein vergifteter Apfel, also ein sehr, sehr gemeines Geschenk. Hier hast du Land, aber du kannst es nicht verhalten. Aber auch natürlich, das Land ist bereits vergeben. Man müsste eigentlich die Landkarte angehen und sich überlegen, wie man das alles macht und welches Land macht das.
Ja, und man müsste natürlich auch hingehen und den Ländern die Möglichkeit geben einer eigenen wirtschaftlichen Entwicklung. Und da sind wir dann bei einem ganz aktuellen Problem der Flüchtlingssituation. Wenn ich eine sogenannte Ursachenbekämpfung betreiben möchte, dass überhaupt keine Flüchtlinge oder wesentlich weniger Flüchtlinge generiert werden, dann muss ich den Ländern natürlich auch eine Möglichkeit geben, sich selber zu finanzieren. Ich muss also Wirtschaft vor Ort aufbauen. Und wenn man sich die derzeitige europäische Politik, gerade was Afrika angeht, so anschaut, erleben wir nach wie vor, dass wir nicht nur nicht die wirtschaftliche Entwicklung dieser Staaten fördern, sondern die bereits bestehende Wirtschaft massiv bekämpfen. Und uns dann wundern, dass wir Flüchtlinge bekommen.
Naja, okay, du zentrierst das jetzt auf die Flüchtlingsfrage, aber die Frage ist ja eigentlich sogar älter. Ich erinnere mich, in den 80er, 90ern bereits war eine große Debatte, was Hilfe für Afrika bedeutet. Also damals gab es natürlich Spenden, Essenslieferungen, Hungerkatastrophen
Ja,
etc.
aber bei diesen
Aber
ganzen.
Hilfe zur Selbsthilfe, Wirtschaftshilfe auf der anderen Seite, der Aufbau Das war ja damals schon Begriff. Das ist ja jetzt auch eine Frage, die wir seit 30 Jahren bearbeiten. Und auch hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, das hast du schön gesagt, da sind viele Interessen, die sich in Afrika ansammeln, die alle an diesem Kontinent, sagen wir mal böse, zerren, aber vielleicht nicht das Interesse haben, dieser Kontinent sich vor diesem Hintergrund frei, selbstständig in eine wirtschaftliche Macht entwickelt.
Ja, diese Chance, die wir Europäer hatten nach Untergang des Weströmischen Reiches ab 476, dass wir uns eben alles selber finden durften, die hat Afrika noch niemals gehabt und die wird Afrika nach meinem Dafürhalten auch nicht mehr bekommen, weil wann soll das denn stattfinden?
Das ist ja aber auch unsere
Ja, das ist
Verantwortlichkeit.
unsere Verantwortlichkeit, aber du siehst ja, welche Verantwortung sind wir denn bereit, als Europäer für unsere ehemaligen Kolonien zu übernehmen? Die einzigen, ohne es Deutschland hier besonders hervorheben zu wollen, die sich so ein bisschen verantwortlich fühlen, sind die Deutschen. Wo fühlen sich denn die Franzosen und Briten für ihre Kolonien verantwortlich? In welcher Bezug denn?
So hatte ich es gar nicht gemeint. Also ich meine tatsächlich, dass es ist unsere Verantwortlichkeit, hier die Finger davon zu lassen. Ganz, ganz derb gesagt. Wenn wir wollen, dass hier ein selbstständiges politisches System entstehen kann, dass hier, wie du gerade auch sehr schön gesagt hast, wir hatten die Freiheit, über Jahrhunderte uns zu einer Demokratie zu entwickeln. Welche Form es mal nehmen wird. Sind wir mal ganz, ganz böse wieder an der Stelle und sagen, es muss ja nicht mal unbedingt sofort eine Demokratie in unserem westlichen Zuschnitt sein. Aber wir hatten die Freiheit, Systeme aufzubauen, zu finden, die uns passen. Die sind aus uns rausgewachsen, ein Stück weit über hundert und hundert von Jahren.
Ja.
Eigentlich ist unsere Aufgabe jetzt zu sagen, dass Afrika in dieselbe Situation kommt, das entwickeln zu können.
Ja, bloß müssen wir natürlich auch sagen, ich gebe dir da vollkommen recht. Bloß, wenn wir Afrika oder andere Kolonien jetzt quasi hier das Recht geben, was ihnen, da gebe ich dir vollkommen recht, zusteht, was wird die Konsequenz sein? Die Konsequenz wird sein, ohne jetzt irgendwie hämisch klingen zu wollen, dass einzelne Machthaber vor Ort, die von wem auch immer unterstützt werden, und es sind ja nach wie vor massive wirtschaftliche Interessen, die die Industriemächte eben an Afrika haben, dann mit so viel Waffen ausgestattet werden, damit sie ihr Recht oder ihr vermeintliches Recht durchsetzen werden. Wie viele Tote sind wir denn bereit in Kauf zu nehmen? Und wir haben es im Augenblick ja noch den großen Vorteil als Deutschland. Uns interessiert Afrika nicht. Außer Nordafrika interessiert uns Afrika eigentlich nicht. Also die heißt, die Medienausgestaltung über Berichte von Afrika sind in den deutschen Medien eher übersichtlich. Das sieht in den Niederlanden, in Frankreich ganz anders aus, auch in Großbritannien, die also wesentlich intensiver sich um die politischen Begebenheiten mit Afrika, zumindest ihr eigenes Volk, informieren. Aber auch da ist das Interesse jetzt nicht wirklich großartig. Sich jetzt darauf einzulassen. Also der Idealfall wäre quasi, natürlich auch wieder mit europäischer Hilfe, erstmal so die Gescheiten oder die Bestimmten der Kultur an einen Tisch zu holen und sie mal beratschlagen zu lassen, wo wollt ihr eigentlich mit eurem Land hin? Wollt ihr mit eurem Land so bleiben oder nicht? Das wird aber nicht passieren, weil wir natürlich befürchten, es wird zu größeren Konflikten kommen. Wir kriegen in Deutschland relativ wenig davon mit. In Afrika gab es in den 90er Jahren quasi einen Weltkrieg. Davon haben wir in Deutschland eigentlich gar nichts mitbekommen. Und wir müssen halt feststellen, dass diese afrikanischen Länder, wenn sie gegeneinander Krieg führen, dass da eben sehr schnell sehr viele Tote anfallen. Ich möchte erinnern an diese Auseinandersetzung Tutsis und Hutus 1994. Die haben innerhalb von 6 bis 8 Wochen 800.000 Menschen umgebracht. Das sind andere Dimensionen, die sind wir als Europäer so nicht gewohnt, uns mit solchen Zahlen zu konfrontieren. Und wenn man natürlich dann sagt, ja gut, wir lassen denen jetzt quasi alle freie Hand, sich selber neu zu organisieren, werden wir mit einer großen Anzahl von Kriegen rechnen müssen, wir werden anrechnen müssen mit einer großen Anzahl von Vertriebenen. Und Flüchtlinge ist ein Thema in Europa. Alles, was wir in Europa wollen, sind keine Flüchtlinge. Und da werden wir alles dafür tun, dass es zu keinen Flüchtlingsströmen kommt. Das ist leider so. Und wie gesagt, eine Ursachenbekämpfung, was Flüchtlinge generiert, betreiben wir nicht. Also irgendwelche Ursachenbekämpfungen, die ja eigentlich seit
Spannend zu
2000.
sehen, weil in dem Zusammenhang wäre ja tatsächlich die Aufarbeitung unserer, sagen wir wirklich, kolonialen Verbrechen. Und wir haben
Ja.
da wirklich hübsch ausgebeutet. Das
Ja.
kann man nicht, das ist,
Ja, das kann
ja,
man nicht schön reden.
diese Dekolonialisierung wäre eigentlich Teil der Aufarbeitung der heutzutage Flüchtlingshilfe. Wenn wir
Ja.
sagen, wir wollen Ursprungsforschung betreiben, heißt das, wir müssen uns diesen eigenen Verbrechen stellen und überlegen, was wir damit machen.
Ja.
Und was daraus folgt, gut, ist jetzt natürlich sehr kritisch. Wir müssen hier auch langsam mal Schluss machen. Wir haben schon eine sehr, sehr weite Kurve gezogen. Dennoch auch hier quasi, bevor wir vielleicht noch eine letzte Frage zur Dekolonialisierung haben, was ist denn unsere Position? Also Kipling hat damals von The White Man's Burden geredet. Berühmtes Gedicht, die Last des weißen Mannes, ich weiß gerade gar nicht, was die korrekte Übersetzung ist, wo er von der Pflicht des Kolonialherren gegenüber des kolonisierten Volks redet. Ist natürlich hochgradig verwerflich und ist durchaus auch als rassistisch zu sehen, ganz einfach, dieser Text. Aber du sagst jetzt auch vielleicht nicht zu Unrecht, wenn wir hier einen Konflikt haben, der in 8 Wochen 800.000 Tote produziert. Wir aber von außen, wenn wir da uns jetzt einmischen, sind wir natürlich immer impliziert als ehemalige Kolonialherren. Was ist hier der Weg auf Messerschneide? Was musste eigentlich die Weltpolitik? Wie soll sie sich verhalten in so einer Situation? Weil man kann nicht zugucken, man kann aber natürlich auch nicht jetzt sofort hier den Finger auf die Waage legen, ohne dass es kompliziert wird. Und wir befinden uns ja in der Ukraine übrigens in einer ähnlichen Situation. Wie will man hier? Da ist es klar, wer angegriffen hat. Aber wie wird verfahren? Es ist natürlich alles Weltpolitik. Was ist der Weg, um jetzt zum Beispiel in Afrika zu sagen, wie geht man sowas an, wenn du hier so einen konfliktgeladenen Kontinent hast? Und das ist jetzt natürlich übrigens Glaskugelleserei, aber.
Natürlich, aber wie ihr schon gesagt habt, von diesem afrikanischen Weltkrieg in den 90er Jahren haben wir in Deutschland nichts mitbekommen. Es interessiert uns nicht. Und wir überlassen quasi die Staaten sich selber, ohne den Einfluss, der Einfluss in der Form mal sinnvoll wäre, sich für Bildungssysteme einzusetzen, und zwar Bildungssystem nach ihrer Art, nicht nach europäischer Art, zu unterstützen. Wir haben kein Interesse. Wir haben vor allem nicht das Interesse, dass es da zu neuen Flüchtlingssituationen kommt. Das ist unser Hauptinteresse. Und dafür werden wir sehr vieles tun. Wir haben ja die aktuelle Diskussion, die Erklärung sicherer Herkunftsstaaten, aus den Ländern sich für Deutschland keine Flüchtlinge mehr generieren dürfen. Wir haben 2017 seitens der Europäischen Union Abkommen geschlossen mit Eritrea, mit Ägypten, mit Sudan, damit sie eben keine neuen Flüchtlinge mehr generieren. Wir bilden deren Polizei aus, wir statten die Polizei aus. Ägypten ist das Land, das in offizieller Listung die meisten Todesurteile in der Welt vollstreckt. Also nochmal, ich bin ein ganz großer Freund davon, diesen Staaten die Unabhängigkeit zu gewähren, die sie bräuchten, und auch die Unterstützung zu gewähren, die wir ihnen eigentlich schuldig sind. Bloß sehe ich halt leider auch die Realität. Und die Realität sieht eben so aus: oberstes Credo in Europa, wir wollen keine Flüchtlinge. So. Und alles andere ordnet sich dem unter. Was wir noch wollen, sind Rohstoffe. Und da müssen wir dann allerdings feststellen, was die Rohstoffe angeht, da haben uns die Chinesen jetzt einiges voraus. In meinen Augen ist diese Politik der Chinesen, indem man eben diese China-Institute seit 2018 dort aufbaut, wo man Chinesisch lernen kann, wo man ein Stipendium finanziert bekommt vom chinesischen Staat und dann mit dem Wissen zurückkehrt, um das Land auf Vordermann zu bringen, ein richtiger Ansatz. Natürlich wieder ein, die Chinesen machen das ja nicht, weil sie Gutmenschen sind, sondern die Chinesen verfolgen ganz klar wirtschaftliche Interessen, nichts anderes. Allerdings müssen wir uns natürlich so ehrlich machen, keine Industrienation dieser Welt wird irgendwelche Maßnahmen irgendwo unterstützen, die nicht in irgendeiner Form wirtschaftlich für sie interessant sind. Und ich habe es ja vorhin schon auch ausgeführt, wenn wir da so Entwicklungsgelder hingeben, was geht denn wirklich in die Entwicklungshilfe hinein? Und wo ist ein staatliches Interesse, dass das Engros des Geldes in die Entwicklungshilfe reingeht? Wo ist es denn? Und so ehrlich müssen wir uns halt machen. Ich finde es wichtig, diese Staaten zu unterstützen. Und ich finde es wichtig, diese Staaten, diese Unabhängigkeit, zu unterstützen. Aber ich sehe eben kein politisches Interesse dafür. Und das ist eigentlich völlig wurscht, wer in Europa regiert, in den einzelnen Ländern oder auch in Amerika. Es geht immer um die eigenen wirtschaftlichen Interessen. Und die haben die oberste Priorität. Die zweite Priorität ist, wie gesagt, keine Flüchtlinge in Europa.
Und dafür nehmen wir viel in Kauf.
Dafür nehmen wir viel in Kauf. Und es gibt doch nichts Besseres, als wenn wir unser Desinteresse an Afrika weiterhin hochhalten. Dann ist nämlich die Medienberichterstattung aus Afrika, zumindest was Deutschland angeht, sehr übersichtlich. Und wir sehen ja, um das kurz noch zum Abschluss zu sagen, die Franzosen, die in Westafrika sehr aktiv sind nach wie vor, die setzen dort ihre Fremdenlegion ein. Die Fremdenlegion hat den großen Vorteil in Frankreich, da fragt keiner nach. Wenn französische Soldaten, offiziell französische Soldaten irgendwo im Einsatz kommen, da sterben welche Soldaten, dann muss der französische Präsident das vor der eigenen Bevölkerung rechtfertigen. Wie viele von der Fremdenlegion irgendwo fallen, wie viele die Fremdenlegion bei irgendwelchen Aktionen umbringt, das fragt in Frankreich keiner. Und wenn du mal anschaust, den Einfluss, den Frankreich heute immer noch auf seine ehemaligen Kolonien nimmt, was sie wirtschaftlich, politisch machen dürfen, was sie außenpolitisch machen dürfen und was nicht, das ist ja bahnbrechend. Das taucht in deutschen Medien fast überhaupt nicht auf, wo man mal sieht, welchen Einfluss die heute noch auf Algerien nehmen oder auf andere ehemalige Kolonien politischer Natur. Da von unabhängigen Staaten zu sprechen, ist also schon sehr spannend.
Also immer noch düstere Lage in Afrika. Also du zeichnest es ja tatsächlich, als sei es immer noch ein Spielball in den Mächten, dementsprechend die Kolonialisierung noch nicht aufgearbeitet, sondern in anderen Art und Weisen immer noch einfach vorhanden. So viel für den Moment, würde ich sagen. Danke für den Ausblick, danke für den Einblick in die Geschichte und auch die Einschätzung aus dem, was es jetzt ist. Und gerne mal bei einem anderen Thema machen wir das dann weiter.
Vielen Dank. Gut. Nächstes Mal ein bisschen vorwarnen, dass ich mich ein bisschen besser vorbereiten kann.